Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Herzlich willkommen zu den Zwischentönen an diesem Sonntag. Am Mikrofon ist heute Tanja Runow und mein Gast ist der Cellist Eckhard Runge, Mitbegründer des Artemis-Quartetts, mit dem er 30 sehr intensive Jahre durchlebt hat. Jahre, die geprägt waren von künstlerischen Höhenflügen und riesigen Erfolgen, aber auch von schweren Krisen, die das Quartett gemeinsam meistern musste. Seit kurzem ist er nicht mehr offizieller Teil des Quartetts, geht stärker eigene Wege in der Kammermusik, aber auch solo- und in genreübergreifenden Projekten, die in alle möglichen Richtungen führen. Ein paar Beispiele werden wir sicher gleich noch hören. Jetzt habe ich eben gewohnheitshalber gesagt, mein Gast, aber wir sitzen einander gar nicht gegenüber, wie das sonst bei den Zwischentönen üblich ist, sondern ich blicke hier vor mich ins leere Studio und bin mit Eckhard Runge über eine Internetleitung verbunden. Das ist erstmal ziemlich ungewohnt, klingt vielleicht für Sie auch ungewohnt, aber in Zeiten von Corona müssen wir auch improvisieren und die Sicherheit der Gäste geht vor. Deswegen bin ich froh, dass wir uns unterhalten können und Sie da am Ende der Leitung sind und alles funktioniert. Guten Tag, Eckhard Runge.
Schönen guten Tag.
Herr Runge, wo haben Sie sich denn jetzt eingerichtet für die kommenden anderthalb Stunden?
Ich habe es mir sehr gemütlich gemacht im Zimmer meiner Tochter. Hier ist schön hell. Hier kann ich mich auch ein bisschen zurückziehen, weil in der Wohnung natürlich jetzt auch in diesen Zeiten immer viel los ist. Ich blicke auf einen wunderschönen Innenhof und sitze auf meinem Übestuhl.
Das klingt gut. Und die Tochter, die muss dann regelmäßig da raus, wenn sie üben müssen.
Ja, sie legt großen Wert darauf, dass ich sie frage, ob ich ihr Zimmer benutzen darf. Aber sie hat es mir noch nie verwehrt und ich nutze das sehr gerne.
Sie sind mit Familie zu Hause, das klingt an, mit zwei kleinen Kindern. Da muss man sich halt in der Wohnung organisieren. Wie erleben Sie diese Zeit gerade?
Ja, das ist eine intensive Zeit. Es ist keine einfache Zeit. Jeder hat seine Corona-Geschichte, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Ich musste mich erstmal ganz offen gestanden auch aus so einer Art Schockstarre und Lethargie befreien. Langsam komme ich da heraus und ich glaube, man kann die Zeit sicher auch nutzen für Kreativität, Sachen zu machen, die man vielleicht immer schon mal machen wollte, zu denen in der Hektik des Alltags keine Zeit ist. Ich beginne langsam dieses Herunterfahren, nicht nur als eine ungewollte Bedrohung zu empfinden, sondern vielleicht auch als eine Chance. Aber ich betone noch langsam. leicht ist es nicht. In der Tat, man muss den Alltag völlig neu strukturieren. Man muss auch mit so einer Art Perspektivlosigkeit umgehen lernen. Das ist vielleicht eines der schwersten Sachen, denn keiner weiß ganz genau, wie lange das jetzt in diesem Zustand noch so weitergeht. Und wir sind es gewohnt, Ziele zu verfolgen, die relativ klar abgesteckt sind. Und jetzt steht alles so ein bisschen in den Sternen. Und das ist sicher keine einfache Situation. Trotzdem darf man sich nicht hängen lassen, sondern muss irgendwie neue Strukturen finden. Und da sind wir dabei. Und ja, ich denke, es bleibt einem ja nichts anderes übrig, als das Beste daraus zu machen.
Sie hätten ja dieses Frühjahr auch sehr viele Konzerte gehabt. Sie wollten jetzt wahrscheinlich auch so richtig durchstarten, die neuen Projekte, die ich eben erwähnt habe, vorantreiben. Die Konzerte, die fallen jetzt erstmal alle aus und man weiß nicht, sagen Sie richtig, auf wie lange Zeit. Ist das existenziell bedrohlich für Sie in wirtschaftlicher Hinsicht?
Das weiß ich noch nicht.
Kommt drauf an, wie lange es geht.
Ja, genau. Einen gewissen Grad an Galgenhumor sollte man sich auch bewahren. Ich weiß es nicht. Es kommt in der Tat darauf an, wie lange es geht. Ich habe sozusagen eine abgemilderte Bedrohung, denn ich habe ja eine halbe Professur an der Hochschule. Die federt sicher einiges ab. Es ist natürlich irgendwo auch eine existenzielle Bedrohung.
Liebe Hörer, falls Sie jetzt später eingeschaltet haben, Sie hören die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Wir sind heute über eine Internetleitung mit unserem Gast verbunden. Das ist der Cellist Eckhard Runge, der uns von zu Hause zugeschaltet ist. Herr Runge, es gibt ja Musiker, die weiter auftreten, auch in diesen Zeiten dann für ein virtuelles Publikum, die entweder in leeren Konzerthäusern spielen und sich abfilmen lassen oder wie der Pianist Igor Levit Hauskonzerte geben und mit dem Handy aufnehmen, ins Netz stellen. Sie selbst geben auch weiter Konzerte, habe ich gesehen, aber haben eine andere Variante für sich entdeckt.
Ja, wir haben hier unsere Hofbalkonkonzerte entwickelt und wir haben das große Glück, also auch, ich meine, Jacques Amon und ich.
Genau, Sie haben ein Duo seit über 20 Jahren mit dem chilenisch-deutschen Pianisten Jacques Amon.
Genau, nächstes Jahr feiern wir sogar 25-jähriges Duo-Bestehen. Und wir haben das große Glück, dass wir Nachbarn sind. Er wohnt im Nebenhaus und unsere Balkons sind etwa 20 Meter voneinander entfernt. Nein, nicht mal, ich würde sagen 15 Meter. Und wir haben vor ein paar Tagen sein Klavier auf den Balkon gestellt und von dort aus über zwei Balkons in gebührendem Abstand, wie es sich gehört, für alle anderen Nachbarn, die jeweils an ihrem Fenster standen und auf ihrem Balkon saßen, ein kleines Konzert gegeben. Hier sind drei Höfe miteinander verbunden, sodass im Prinzip ein kleines Amphitheater entsteht, das sich über drei Innenhöfe erstreckt, in dem auch eine ganz schöne Akustik herrscht. Und irgendwie war das eine sehr schöne, direkte Live-Stimmung. Ich finde zwar diese Streaming-Formate sehr interessant und ich werde es sicher auch in nächster Zeit mal ausprobieren, aber ich glaube, für mich ist doch das Live-Erlebnis im Sinne von einem Kontakt zum Publikum, das man auch spürt, ganz wichtig. Wir machen das jetzt zweimal in der Woche und es trifft auf wirklich sehr, sehr dankbaren Anklang.
Das glaube ich sofort. Es ist leider halt nur begrenzt.
Wir haben ja auch schon viele Leute geschrieben, dass sie traurig sind, dass sie nicht Nachbarn von uns geworden sind. Aber
ja,
jetzt ist es zu spät. Aber ich glaube, das ist eben auch einer der Aspekte. Wir wollen ja damit auch ein Zeichen setzen, was einen bewegt, was wichtig ist. Ich finde dieses Streamen zwar auch nicht schlecht, aber es hat manchmal so ein kleines Geschmäckle, weil man doch nicht ganz sicher ist, ob es nicht vielleicht mehr eine Werbeaktion ist als wirklich ein Konzert. Ich finde gerade die Entschleunigung, die jetzt durch Corona entsteht, das sich Besinnen auf den kleinen Raum, das Verlangsamen der Distanzen auch, die man unterwegs ist, die man reist, ist ja gerade etwas, was uns zu denken gibt und was wahrscheinlich auch die Welt oder hoffentlich ein bisschen verändern wird. Und indem man sozusagen diese Konzerte auch ein bisschen eingrenzt auf die unmittelbare Nachbarschaft, das ist zwar extrem jetzt und wir würden es auch gerne ausdehnen, aber es geht nun mal einfach nicht, hat es auch was Schönes, dass man sich auf die beschränkt, die um einen herum sind. Und wir fangen immer mit der Ode an die Freude an. Das gibt so eine Bewegung, wo man immer um 18 Uhr die Ode an der Freude an seinem Fenster spielt. Und dieser Bewegung haben wir uns zunächst mal angeschlossen und dann haben wir daraus ein kommunitäres Konzertprogramm entwickelt. Dann spielen wir ein weiteres Stück einfach zu zweit, ein oder zwei. Und am Ende gibt es ein Gutnachtlied zum Mitsingen, auch für Kinder. Da haben wir Der Mond ist aufgegangen gespielt und es gibt natürlich auch diese wunderbaren Brahms-Bearbeitungen. Guten Abend, gute Nacht. Und es gibt so schöne Lieder, die man auch mitsingen kann. Und das ist immer der Abschluss unseres Programms, dass dann sozusagen alle, bevor diese Konzertviertelstunde zu Ende ist, auch sich noch einmal beteiligen können.
Und ich habe mit Schrecken gesehen, dass Sie da wirklich auf dem Balkon sitzen in dieser Eiskälte. Also nicht, dass Sie sich jetzt dabei noch eine Lungenentzündung holen.
Nee, das sind ja nur 15 Minuten und so eisig war es nicht. Es war an dem Sonntag tatsächlich erstaunlich kühl. Und okay. Ich brauchte auch einen Mantel und ich habe so zum Glück so Handschuhe mit abgeschnittenen Fingern. Gucken, mit dem man ganz gut Cello spielen kann. Aber es wird ja jetzt auch wieder wärmer und vielleicht findet es ein paar Nachahmer. Ich finde es halt einfach schön, dass man es doch irgendwie schafft, auf die sogenannte soziale Distanz. Es soll ja eben keine soziale Distanz sein, es soll eine physische Distanz sein.
Ja,
aber ich finde dieses Social Distancing eigentlich eine sehr irreführende Wortprägung, denn ich finde gerade das Soziale sollte jetzt intensiver werden und es gibt Mittel, um das intensiver zu machen. Selbst wenn man nicht sich die ganze Zeit umarmen kann, was einem ja schon total abgeht, trotzdem kann man so dieses Gemeinsame auch zelebrieren, ohne nur aufs Virtuelle zurückzugreifen und ohne sich ganz nah sein zu müssen. Das war eben sozusagen diese Idee dieser Fenster- und Balkonkonzerte.
Also die Balkonkonzerte kann man ausschnittweise bei Ihnen auf der Facebook-Seite sehen, immer nur in kleinen Minutenschnipseln. Aber vielleicht ist das ja einfach eine Anregung, sich mal so ein Format zu überlegen, was man eben auch machen kann. Und es ist wahrscheinlich sowieso gerade nicht das Verkehrteste, Musik zu machen, in welcher Form auch immer. Die andere Möglichkeit ist natürlich, Musik zu hören. Und unsere erste Musik in dieser Sendung kommt von Ludwig van Beethoven aus dem Streichquartett Nummer 8 in E-Moll, Opus 59 Nummer 2. Und daraus hören wir den letzten Satz vom Artemis-Quartett mit Eckhard Runge aus einer CD-Einspielung von 2008. Ja, magisch. Mehr muss man dazu, glaube ich, nicht sagen. Sie hören die Zwischentöne im Deutschlandfunk mit dem Cellisten Eckhard Runge, der auch die Musik für diese Sendung ausgewählt hat und per Leitung von zu Hause zugeschaltet ist aus Corona-Präventionsgründen und der hier auch gerade zu erleben war mit dem Artemis-Quartett. Herr Runge, diese Aufnahmen, die sind mittlerweile über 10 Jahre alt. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das jetzt heute hören?
Ja, das ist schön, das ist bewegend. Ich kann auch jeden Ton sozusagen im Geiste mitspielen. Es fühlt sich noch ganz nah an irgendwie. Und doch bin ich jetzt schon ganz woanders auch. Aber ich bin einfach nur glücklich, dass das so ein erfüllender Teil meines Lebens war.
Gerade für die Beethoven-Einspielung ist Artemis ja besonders gefeiert worden. Für die Gesamteinspielung aller Streichquartette gab es den Echo Classic seinerzeit, einen von 4. Warum haben Sie dieses eine ausgewählt für die Sendung heute?
Das ist schwierig, einen Beethoven-Satz auszuwählen. Ich hatte viele in der engeren Wahl und dann habe ich mich doch für einen entschieden, der irgendwie Lebensfreude ausdrückt, der Energie ausdrückt. Es gibt auch so herrliche langsame Sätze, aber ich wollte im Zusammenhang dieses Gesprächs und vielleicht auch der jetzigen Situation, in der wir alle gerade drin sind, was Energetisches, eine Art Aufbruchsstimmung oder die herrscht ja in diesem Satz vor, auf zu neuen Ufern, dass man nicht genau weiß, ja, wo man da reinrennt gerade. Und das Ganze hat ja auch was Übermütiges, auch so ein bisschen was verzweifelt Übermütiges ist ja manchmal schon bei Beethoven alles ein bisschen auf der übertriebenen Seite. Und das ist aber großartig, weil es so urmenschlich ist und man einfach immer sofort weiß, was der meint, auch wenn er dann stockt und nicht mehr weiter weiß. Und dann plötzlich nimmt das Stück wieder Fahrt auf und wird fast so ein bisschen parodistisch übertrieben, tänzerisch. Und dann rauscht es sozusagen in dieses Finale hinein. Und es hat so einen hohen Energielevel und irgendwie brauche ich den gerade musikalisch.
Wenn ich das höre, dann kommt bei mir auch sofort die Frage auf, wie kann man so einen Club verlassen? So ein Ensemble, das sowas gemeinsam zustande bringt, das zu den führenden Streichquartetten weltweit gehört, das man ja auch selbst mit dahin gebracht hat, mit jeder Menge Energie, Aufwand, Arbeit, Herzblut. Warum steigt man plötzlich aus? Sie haben sich entschieden zu diesem Schritt 2018. 2018-19 war Ihre letzte Saison gemeinsam. Wieso dieser Schritt?
Ja, das ist eine große Entscheidung, das ist eine große Frage. Ich glaube, es gibt für alles irgendwie eine Zeit. Es gibt für alles auch ein Ende. Und für mich war das Artemis-Quartett immer ein absolut gelebter Traum. Es war das, was ich immer machen wollte und ich hätte mir seit dem Studium nichts Erfüllerendes vorstellen können. Ich war nun der Letzte aus der Urbesetzung und habe diese ganzen Wechsel auch mitgestaltet. Ja, und irgendwann kommt der Punkt, wo man sich fragt, ob man nicht vielleicht doch auch nochmal was anderes erlernen möchte, auch andere Horizonte für sich öffnen. Und ich bin so ein neugieriger Mensch und möchte in allem, was ich tue, auch in die Tiefe gehen. Und das Quartett ist schon so ein Riesenapparat, der einen komplett absorbiert. Das muss auch so sein. Man kann nebenbei sich bereichern, man kann sozusagen auch Projekte nebenbei laufen lassen. Aber um dann wirklich in die Tiefe zu gehen, braucht man einfach auch Zeit, dass ist nicht nur im Quartettspielen so, es ist, glaube ich, in allem so, was man tut. Und ich hatte einfach noch andere Träume, ich habe andere Interessen und möchte mich noch tiefgehender weiterentwickeln können, als das sozusagen im Quartett dann irgendwann möglich war oder der Fall war. Und ich denke auch, dass man, wenn eine Sache erfolgreich ist und wenn sie läuft und wenn man weiß, wie es geht, das allein hat mir jetzt nicht ausgereicht, um dran zu bleiben. Für mich war einfach dann doch die Neugier, andere Territorien musikalischer Art noch intensiv betreten zu können, so stark. Dann muss man auch, glaube ich, eine klare Entscheidung treffen. Und für mich war es dann irgendwie auch klar, dass diese Zeit eine großartige Zeit war. Aber um sie des Erfolgs willen weiterzuführen, das wollte ich dann auch irgendwie nicht. Und dann, ja, das ist eine Entscheidung, die entsteht auch sehr intuitiv. Ich kann die jetzt rational begründen, aber zunächst mal war es nur so ein Gefühl und ich musste dieses Gefühl auch erstmal verstehen. Und ich glaube, es war genau die richtige Entscheidung. Ich freue mich auch sehr, dass das Quartett weitergeht. Das war mir ein großes Herzensanliegen, das Quartett mit meinem Abgang nicht zu beenden. Und dafür haben wir, glaube ich, alle viel getan, dass das möglich ist. Und das hat mir auch meine Entscheidung leichter gemacht. Ja, ich bereue sie keinesfalls und ich glaube, es war genau das Richtige.
Es gibt einen sehr schönen Film über das Artemis-Quartett, der kürzlich bei Arte gelaufen ist, von der niederländischen Dokumentarfilmerin Hester Overmars. Und die dokumentiert genau diese Umbruchszeit im Artemis-Quartett, ihren Weggang, den Neubeginn mit der neuen Besetzung. Der Film heißt Artemis, The Never Ending Quartet oder Das unendliche Quartett. Große Empfehlung, den anzusehen, müsste in der Mediathek noch zu finden sein. Und da sagen sie an einer Stelle, ich könnte jetzt noch 170 Mal Der Tod und das Mädchen spielen, aber ich frage mich, ist es das, was ich eigentlich noch tun will? Es ist letztlich das, was Sie gerade beschrieben haben, oder?
Ja, so ein bisschen. Das ist natürlich ein bisschen auf die Spitze gebracht. Ich hatte nie auf der Bühne das Gefühl, selbst beim 170. Mal Tod und das Mädchen, dass mich das auf der Bühne nicht mehr genauso packt, wie beim ersten Mal. Das sind einfach solche Meisterwerke, die kann man auch 500 Mal spielen und man findet darin doch immer noch etwas Neues. Aber das Quartettspielen besteht nur zu etwa 10% aus Konzerte geben auf der Bühne und die anderen 90% sind die Vorarbeit dazu, das Erarbeiten von Programmen, das gemeinsame Planen von Zeit bis ins genaueste Detail. Wir wussten teilweise schon 2 Jahre im Vorhinein, wann eine Probe stattfindet an einem Mittwoch im Mai. Und die Zeit war dann einfach blockiert.
Ja, Sie sind alle viel beschäftigte Leute, ja.
Ja, nee, das Quartett braucht auch eine generalstabsmäßige Organisation, weil es eben nicht nur 4 Leute betrifft, sondern auch noch eine ganze Entourage drumherum, wenn man von den Familien der Mitspielenden mal absieht, auch noch Agenturen, eine Plattenfirma, Veranstalter und so weiter. Und das ist so ein komplexes Gebilde, dass einen das dermaßen absorbiert und man schränkt sich schon etwas ein auf anderen Feldern, das ist ganz klar. Das war für mich außer Frage, das Quartettspielen das 100-mal rechtfertigt, aber irgendwann kippte dieses Gefühl so ein bisschen. Wie gesagt, es bezieht sich nicht auf die Konzerte, sondern es bezieht sich auf diese Lebensform und auf die Tatsache, dass man von so einer Maschine, in der man ein Rädchen ist, absorbiert wird.
Mhm. Aber dann kommen wir doch jetzt mal zu dem, was Sie jetzt vorhaben. Da ist einiges geplant, das haben Sie auch schon angedeutet, kammermusikalische Begegnungen mit verschiedenen Ensembles, Crossover-Projekte, da kommen wir noch zu. Sie haben sich aber auch an ein Soloalbum gemacht und dafür haben Sie einen Schatz ausgegraben.
Sie meinen das Kapuzin-Cello-Konzert?
Genau.
Ja, das ist in der Tat ein Schatz und dass wir den ausgraben konnten, gleicht einem Wunder.
Sagen wir erstmal, es ist das erste Cello-Konzert von Nikolai Kapustin, von dem wir jetzt sprechen. Das haben Sie als erster überhaupt eingespielt?
So ist es. Es ist das Cello-Konzert Nummer 1, Opus 85 von Nikolai Kapustin, geschrieben für Solo-Cello und eine große symphonische Besetzung. Und davon gab es in der Tat keine Einspielung, obwohl das zweite Cello-Konzert, das später entstanden ist, auch für eine kammermusikalische Besetzung, mehrfach eingespielt war. Mit meinem Duopartner Jacques Amon beschäftige ich mich schon seit über 15 Jahren mit der Musik von Nikolai Kapustin. Und wir haben ihn auch in Moskau besucht, 2006. Und das war ganz wunderbar. Da haben wir ihm viel vorgespielt aus dem Repertoire für Cello und Klavier und konnten dem Komponisten Fragen stellen. Das ist ja bei so jazziger Musik gar nicht so einfach, das zu notieren, diese ganzen Grooves zu erspüren und zu verbalisieren. Und da drückte er mir sozusagen dieses Konzert in die Hand. Und es schlummerte dann eine Weile bei mir, aus benannten Gründen, weil ich neben dem Quartett einfach nie Zeit hatte, so ein Mammutprojekt wie diesem, dass es sich jetzt realisiert hat mit dem wunderbaren RSB-Orchester und Frank Strobel. Das ist für mich so ein Glücksfall. Und es ist wirklich ganz wunderbare Musik, die völlig einzigartig ist. Es gibt überhaupt nichts, was annähernd so klingt wie die Kapustin überhaupt. Aber gerade die symphonische Musik von Kapustin wagt einen ganz interessanten Spagat zwischen, also dem, sagen wir mal, voluminösen Sound einer Symphonik und dem der messerscharfen Kante eines Big Band Sounds und gleichzeitig aber auch kammermusikalischer, filigraner Strukturen, die in einem Jazz-Trio sich widerspiegeln, bestehend aus einem Schlagzeuger, der extra dazu geholt wird für dieses Stück, und dem Solobassisten und dem Cello, das mehr oder weniger dann in die Rolle des Saxophons in einem Jazz-Trio schlüpft. Also in diese Dialektik bewegt sich das Stück und ja, es gibt überhaupt nichts, was auch nur annähernd so klingt.
Das stimmt. Vielleicht können Sie auch noch ein paar Worte zu Nikolai Kapustin sagen, der ja hierzulande auch noch gar nicht so bekannt ist.
Ja, leider ist er nicht so bekannt, wie er sein könnte oder sein sollte. Kapustin ist für mich so ein bisschen wie der Nachfolger von Gershwin. Gershwin kennen eigentlich alle. Der hat das Sakrileg begangen, zum ersten Mal die klassische Musik mit Jazz in Verbindung zu bringen. Also Jazz-Elemente hineinzunehmen als kompositorisches Stilmittel, als sprachliches Idiom, um klassische Musik zu schreiben. Und das war damals natürlich auch eine Provokation und wurde von vielen abgelehnt. Gershwin ist traurigerweise nicht sehr alt geworden. Ich glaube, 38 oder 39 Jahre ist er alt geworden und hat eine ganze Entwicklung des Jazz gar nicht mehr mitbekommen, wie zum Beispiel den Bebop. Ja, dann gab es irgendwie lange nichts und Kapustin bringt jetzt sozusagen die gesamte Geschichte des Jazz, aber geht viel weiter als nur Jazz. Es ist auch eben Soul, Funk, Rock'n'Roll-Elemente.
Und das in der Sowjetunion, muss man auch noch sagen, aus dieser Tradition raus. Ne? Der hat ja auch in einer Big Band gespielt in den 60ern, soweit ich das weiß, dort.
Absolut, absolut. Das ist noch ein ganz eigenes Thema, das total interessant ist. Sowjetunion und Jazz. Denn die Sowjets hatten ein gespaltenes Verhältnis zum Jazz und wussten eigentlich nie ganz genau, wie sie damit umgehen sollten. Es gab Zeiten, da gab es Repressionen gegen den Jazz, weil er halt eine amerikanische Kultur war. Aber es gab auch Zeiten, da wurde mehr das Antibürgerliche im Jazz gesehen. Und das entsprach ja auch wieder sowjetischer Doktrin. Und da erlebte der Jazz innerhalb der Sowjetunion eine offizielle Förderung. Und so schwappte das immer so hin und her. Aber es gab eine sehr lebendige Jazzszene in der Sowjetunion und es ist eben total interessant, wie sich das mit Elementen der Komponisten aus der Zeit und aus der Region vermischt. Also bei Kapustin hört man schon auch so ein bisschen diese dunkle russische Seele, dieses etwas Schwermütige manchmal, wie man es von Rachmaninow oder Prokofjew kennt, aber auch einen, ja, wie soll ich sagen, sarkastischen Humor, der ein bisschen böse und bissig ist, wie man ihn beispielsweise bei Schostakowitsch hört. Das ist auch so drin in seiner Musik. Daher ist es ein ganz interessantes Gemisch von Zeitgeschichte eigentlich. Ja, es war ein großes Vergnügen, dieses Stück einzuspielen.
Gleich nach den Nachrichten geht es weiter mit den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Bis dahin hören wir jetzt das Rundfunksinfonieorchester Berlin und Sie, Eckhard Runge, mit dem ersten Satz aus dem Konzert für Violoncello und Orchester Nummer 1, Opus 85 von Nikolai Kapustin in einer Aufnahme von 2019 aus dem großen Sendesaal im Haus des Rundfunks in der Masurenallee. Und weil wir hier nur ein paar Minuten anspielen können und dieses Stück aber wirklich großartig ist und auch sehr interessant im Verlauf, bieten wir es im Podcast komplett an für die erste Woche. Also wenn Sie Lust bekommen haben und es durchhören möchten, können Sie das tun unter Deutschlandfunk Zwischentöne im Netz. Hören wir rein.
Thank you.
Willkommen zum zweiten Teil dieser Zwischentöne, heute mit dem Cellisten Eckhard Runge. Und hier kommt ein Musikwunsch von ihm, der mit einem aktuellen Projekt zu tun hat, an dem er beteiligt ist. Es geht um Beethoven, aber auch um Rock'n'Roll und um menschliche Emotionen in ihrer ganzen Bandbreite, kann man, glaube ich, sagen. Zu erleben unter anderem in dieser Variante der Klaviersonate Nummer 31, Opus 110 von Ludwig van Beethoven. Wir hören einen Auszug aus dem dritten Satz, den Sie so vielleicht noch nicht gehört haben. Die Zwischentöne im Deutschlandfunk, heute mit dem Cellisten Eckhard Runge, der uns von zu Hause zugeschaltet ist als Schutzmaßnahme in Corona-Zeiten. Herr Runge, was war das, was wir da gerade gehört haben?
Das ist der dritte und letzte Satz der Klaviersonate Opus 110 von Ludwig van Beethoven in unserer Bearbeitung für Cello und Klavier.
Unsere Bearbeitung heißt Ihre Bearbeitung mit Jacques Amon.
Ja, genau, mit meinem Duopartner Jacques Amon, der eben auch in der Aufnahme zu hören war. Und unser Duo heißt Duo Runge Amon.
Und das kommt aus einem aktuellen Bühnenprogramm mit dem Titel Rollover Beethoven Revolution.
Ja, so ist es. In diesem Programm zeigen wir Beethoven in seiner ganzen Bandbreite und vor allem in seiner Dialektik als, sagen wir mal, Popstar seiner Zeit. Der war ja zu Lebenszeiten schon nicht nur ein berühmter, sondern auch ein vielgespielter Mann. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite zeigen wir ihn als revolutionären Geist, der angeeckt ist, der sich angelegt hat, der mit der Autorität gehadert hat und der immer wieder provoziert hat als ein echter Avantgardist und Revolutionär und stellen seine Musik in Bearbeitung und Originalwerken gegenüber anderen revolutionären Avantgardisten aus dem Bereich Jazz, Pop, Rock.
Das würden Sie jetzt eigentlich gerade in der ganzen Republik vorführen, wenn Ihnen nicht die Corona-Epidemie dazwischen gekommen wäre. In der Elbphilharmonie, beim WDR in Köln, im Gewandhaus. Die Termine fallen jetzt erstmal flach. Ich würde gerne mal zu einer grundsätzlicheren Frage kommen. Immer wenn ich Sie spielen höre, frage ich mich, was wäre eigentlich passiert, wenn er jetzt in der Jugend bei der Geige oder beim Klavier hängen geblieben wäre. Hätte es da eine Gefahr gegeben bei Ihnen?
Das glaube ich nicht. Ich wollte immer schon Cello spielen.
War das Ihr erstes Instrument auch?
Naja, mein erstes richtiges. Also natürlich habe ich auch Glockenspiel und Blockflöte gespielt. Und dann bin ich aber ziemlich schnell zum Cello gekommen. Ich komme aus einer typischen Hausmusikfamilie.
Ah.
Es gibt bei uns keine professionellen Musiker in der Familie. Aber dass die Musik zu einer guten Allgemeinbildung dazugehört, war gesetzt. Und meine Eltern hatten vor, dass ich neben einem sogenannten vernünftigen Beruf auch ein schönes Hobby noch habe. Und das sollte das Cellospielen sein. Das
und Cello was sollte deswegen, der vernünftige Beruf werden?
Das stand in den Sternen. Also das okay. War nicht festgelegt.
Keine aber, strengen Vorgaben, gut.
Nein, da gab es keine strengen Vorgaben, aber sicherlich irgendwas. Meine Eltern sind beides Akademiker und so in diese Richtung hatten sie sich sicher das vorgestellt. Aber das ist leider gründlich schiefgegangen, denn die Liebe zum Cello entfachte sich relativ früh.
Wie alt waren
damals,
Sie?
Als ich wirklich Cello zu spielen begann, war ich schon, in Anführungsstrichen, 10 Jahre alt. Aber schon ein paar Jahre vorher wollte ich unbedingt Cello spielen. Und als ich das dann schließlich mit 10 Jahren durfte, war ich überglücklich. Und mein Onkel war oder ist ein sehr guter Amateur-Cellist. Und das hat mich sozusagen immer inspiriert, als ich das Cello gesehen habe. Diese große, runde, menschliche Form, dass man das auch noch umarmt und dieser warme, menschliche Klang irgendwie, der hat es mir als Kind immer schon angetan und deswegen war es für mich völlig klar, dass ich Cello spielen wollen würde.
Es ist interessant, dass Sie das sagen mit dem menschlichen Klang. Ich habe mal ein Zitat gelesen von Truls Mørk, von dem norwegischen Cellisten, der gesagt hat, für mich ist das Cello zuerst ein singendes Instrument. Es ähnelt am meisten der menschlichen Stimme und ich empfinde es deshalb so, als ob ich zum Publikum singe.
Ja, das ist sicher so. Ich glaube, das Cello kommt absolut von der Gesanglichkeit her. Man hat die Möglichkeit, das fasziniert mich besonders am Cello, der nahtlosen Übergänge zwischen Tönen. Also man kann auf einem Cello, deswegen meine ich menschlich, mehr als nur singen. Man kann auch jammern und seufzen und weinen. Mhm. Also man kann so sagen, dieser von oben nach unten gehende Laut, den ich jetzt so imitiere, den kann man auf einem Cello perfekt imitieren, weil es eben die Bünde oder Tasten oder Klappen nicht gibt, die andere Instrumente haben, sondern nur eine Saite mit nahtlosen Übergang. Und das gibt einem natürlich als Spieler noch viel mehr Nähe zum menschlichen Wesen, denn die Stimme hat das auch.
Und man hat auch so ein richtiges Gegenüber, oder? Man hat richtig was in der Hand.
Man hat richtig was zum Anfassen. Ja, das stimmt. Und es hat auch eben diese menschliche Form. Es hat den Kopf, es hat den Hals und es hat dann die Taille. Also es gibt viele Analogien zwischen einem Cello und einem menschlichen Wesen. Ich persönlich mag auch einfach die Geste, dass man es beim Spielen umarmt. Das tut man zum Beispiel beim Klavier nicht und bei der Geige auch nicht.
Da muss man natürlich direkt an dieses berühmte Foto von Man Ray denken mit diesem weiblichen Rücken. Ja.
Ja.
In der nächsten Musik, die wir jetzt gleich hören, kommt ausnahmsweise kein Cello vor. Sie haben sich gewünscht Glenn Gould mit den Goldberg-Variationen. Und ich fand das insofern interessant, weil das der einzige Titel in Ihrer Auswahl ist, in dem Sie nicht selbst zu hören sind. Es bekommt dadurch so ein gewisses Gewicht. Warum diese Auswahl?
Also zunächst mal, ganz so selbstlos ist es nicht, aber da komme ich noch dazu.
Aha, ein Hintertürchen.
Ja, nee, aber es ist eine Musik, ein Leben ohne Bach kann es gar nicht geben.
Auch nicht für einen Cellisten.
Nein, erst recht nicht für einen Cellisten. Wir haben ja auch diese wunderbaren Bach-Suiten. Mhm. Und ich habe mir auch überlegt, ob ich eine Bach-Suite auswählen wollte. Aber es hat verschiedene Gründe, warum ich es nicht getan habe. Zunächst mal ist es ein Stück, was ich einfach so liebe. Und da kann ich auch nicht viel zu erklären. Es ist einfach tief in meinem Herzen drin. Diese Glenn Gould-Aufnahme ist natürlich auch legendär und begleitet einen seit einer Kindheit. Wenn ich selber Musik höre, als Konsument, jetzt meine ich mal nicht professionell, um mich damit auseinanderzusetzen, um sie zu erlernen, oder wenn ich sie höre, weil ich sie einfach nur genießen will, dann höre ich sehr gerne Klaviermusik oder eine andere Musik, die keine Streichermusik ist. Also die möglichst weit weg ist von dem, was ich selber tue. Ich komme dann nicht sozusagen in dieses professionelle Kreisdenken und überlege mir, wie ich das wohl gemacht hätte oder was ich gut oder schlecht finde, sondern ich kann es einfach nur annehmen und es genießen. Deswegen höre ich gerade Klaviermusik so gerne und diese Klaviermusik von Bach ist einfach das Großartigste, was es gibt. Auch das wohltemperierte Klavier zum Beispiel. Und viele andere große Werke auch, aber die Goldberg-Variationen gehören einfach zum täglichen Kanon. Man kommt doch immer wieder irgendwie auf Bach zurück.
Sie hören die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Im Gespräch heute der Cellist Eckhard Runge, der per Leitung von zu Hause zugeschaltet ist. Herr Runge, Sie haben in Brüssel am Conservatoire Royal studiert, waren dann bis zum Konzertexamen in Lübeck, gewannen schon im Studium zahlreiche Preise und wurden auch schon während des Studiums erster Solo-Cellist im Philharmonischen Orchester in Lübeck, wenn ich das richtig weiß. Also das lief alles sehr gut. Es standen Ihnen ganz viele Türen offen. Warum haben Sie sich entschieden, Ihr Schicksal in die Hände von drei anderen Menschen zu legen und ein Quartett zu gründen?
Ja, das weiß ich auch nicht. Nein, ich glaube, es gibt viele Sachen im Leben, da kommt man mehr dazu, als dass man sich wirklich explizit überlegt, sie zu tun. Ich hatte immer schon ein großes Faible für Kammermusik. Ich habe immer das gemeinsame Musizieren sehr geliebt. Es war mir wichtiger, mit anderen zusammenzuspielen, als alleine zu spielen. Und in Lübeck gab es eine ganz großartige Kammermusikausbildung an der Hochschule. Und es kamen immer tolle Meister, um Kurse zu geben, neben dem normalen Kammermusikunterricht, der angeboten wurde. Und so kam eben auch einmal Walter Levin, der berühmte Primarius des ebenso berühmten La Salle Quartetts, an die Hochschule und hat ein sehr ambitiöses Projekt gestartet, nämlich alle Beethoven-Quartette von 16 Ensembles der Hochschule einzustudieren und aufzuführen. Das haben wir auch realisiert und ich war damals mit dem Artemis-Quartett eins dieser 16 Quartette und wir waren auch dann das einzige Quartett, das diesen Kurs länger als ein Jahr überlebt hat und einfach beschloss, weiterzumachen und weiterhin über Beethoven hinaus Streichquartettmusik zu entdecken, einfach als Bereicherung unseres Studiums. Und so kamen wir so vom einen zum anderen und kein Mensch hatte vor, ein Quartett zu gründen, um das professionell zu betreiben. Aber irgendwie sind wir dann so durch das Quartett absorbiert worden und irgendwann haben wir uns einfach die Frage gestellt, Mensch, wollen wir das nicht einfach mal zu unserem Beruf machen? Und es war irgendwie klar, dass das ein Riesenabenteuer werden würde, aber dass wir das alle auch irgendwo schon geträumt hatten. Und so nahm dieser Traum immer konkretere Formen an und wurde dann von einer verrückten studentischen Idee zu einem durchorganisierten professionellen Projekt sozusagen.
Ja, was ein Wahnsinnsbogen. Aber es war auch ein Lebensentwurf, der dahinter stand, oder? Man hätte ja sagen können, man stellt jetzt die Orchestertätigkeit in den Vordergrund oder versucht da irgendwie solo was zu machen.
Das ist immer ganz wichtig, dass die Prioritäten im Leben koordiniert sind, zu einer bestimmten Zeit auch. Und als wir uns entschlossen, das Quartett zur ersten Priorität im Leben zu machen, das war 1994, stieg einer aus, der eben genau das nicht wollte und später Konzertmeister in verschiedenen Orchestern geworden ist. Und dieses Lebenskonzept Streichquartett, die Selbstständigkeit, wie eine Art Band durch die Gegend zu ziehen, das ist nicht jedermanns Sache und das darf man auch nicht verurteilen. Und es kommt dann im Lauf der Zeit, passieren wieder Verschiebungen von Prioritäten. Deswegen kam es ja auch bei uns zu verschiedenen Besetzungswechseln. Ich glaube, das ist was zum Leben dazugehört, was zu Streichquartettspielen dazugehört. Und die Kunst besteht darin, das immer wieder neu in ein Gleichgewicht zu bringen. Und wenn man sich für diese Lebensform entscheidet, ist das in der Tat eine schwergewichtige Entscheidung, die das Leben vorzeichnet.
Und Sie haben immerhin am längsten durchgehalten bis jetzt.
Ich habe bis jetzt am längsten durchgehalten. Mal sehen, ob jemand mich das überrunden kann. Aber ich denke, 30 Jahre ist eine gute Zeit. Davon sind 25 Jahre voll professionell gewesen und diese ersten 5 Jahre so ein bisschen der Aufbau während unseres Studiums. Aber auch schon in der Zeit haben wir Konzerte gegeben und haben uns so rangetastet.
Und Sie haben Ihre Orchesterstelle dann auch irgendwann gekündigt. Hat sich das riskant angefühlt?
Nee, überhaupt nicht. Als 24-Jähriger scheut man ja kein Absicherungsrisiko. Also ich habe überhaupt nicht an übermorgen gedacht, sondern nur an morgen.
Und das stimmt, solche Dinge muss man in dem Alter machen, ja.
Ja, natürlich. Also ich habe, da wollte ich nur meinen Traum verwirklichen und ich hatte auch nicht den geringsten Zweifel daran, dass das klappen würde. Man ist halt einfach ein bisschen übermütig und draufgängerisch. Und ich glaube, ich sage es mal ein bisschen überspitzt, wenn ich nicht übermütig gewesen wäre, hätte ich es euch nicht gemacht. Also oder andersrum gesagt, wenn ich wirklich gewusst hätte, was für ein auch schwerer Weg dieses Quartettspielen ist, also wie viel Arbeit das braucht, was man da reinstecken muss, vielleicht hätte ich zurückgeschreckt. Also manchmal ist die Naivität kein ganz so schlechter Ratgeber und sie ist besser als ihr Ruf.
Das ist ein sehr weises Wort.
Ja, in unserem Fall war das sicher so. Also wir waren Träumer, wir waren draufgängerisch. Wir waren
Besessene, haben Sie mal gesagt.
Ja, wir waren auch Besessene, haben unfassbar viel gearbeitet, aber weil wir einfach diesen Traum realisieren wollten, weil wir Spaß dran hatten. Wir haben überhaupt nicht darüber nachgedacht, ob sich das rentieren würde oder ob wir abgesichert wären oder sowas. Auf solche Gedanken kommt man in dem Alter einfach nicht.
Gerade die erste Zeit, die ersten Jahre, haben Sie mehrfach als eine Zeit der Suche, des Ringens beschrieben. Was für Kämpfe wurden denn da ausgefochten?
Diese Suche und das Ringen begleitet ein Quartett, glaube ich, die ganze Lebensdauer. Es ist nur ein Unterschied, wie man damit umgeht. Zunächst einmal muss man gewisse Grundsätze finden und festlegen, die einen verbinden. Und da spielen sicher auch die Lehrer eine Rolle, da spielen die Prägungen eine Rolle. Wir haben natürlich immer eine Qualität gehabt, die sehr individualistisch ausgerichtet war. Also wir waren sehr demokratisch organisiert. Wir haben eine ganze Zeit lang auch die erste und zweite Geige alterniert im Quartett, was auch ein Ausdruck dieses demokratischen Grundverständnisses ist. Nicht jedes Quartett ist so organisiert. Es gibt andere Quartette, die etwas hierarchischer organisiert sind. Bekanntermaßen ist die Demokratie ja eine schwierige Form des Zusammenlebens. Die beste, zweifellos, die gerechteste, die nachhaltigste, aber auch eine komplizierte. Und wir haben sozusagen dem Individuum hinsichtlich des Kollektivs immer sehr viel Raum gegeben. Und wir waren auch immer vier sehr unterschiedliche Menschen. Das macht es nicht leicht, wenn man sozusagen der Kumpeltyp ist, der über alles ähnlich denkt. Dann hat man es auf der einen Seite vielleicht ein bisschen leichter, auf der anderen Seite ist es vielleicht etwas weniger facettenreich. Wir haben es uns immer schwer gemacht und wir waren immer unterschiedlicher Meinung über alles. Es grenzt an ein Wunder, dass wir überhaupt so langgehende Besetzungen hatten. Aber ich glaube, darin bestand auch eine gewisse Spannung im Spiel dann oder eine gewisse Dynamik, die zu unseren Ergebnissen geführt hat. Und was wir durchaus lernen mussten und wahrscheinlich auch lernen konnten, war mit dieser Diversität und diesen Spannungen und dieser Energie, die von jedem unterschiedlichen Individuum ausging, umzugehen in einer konstruktiven Weise. Es nützt ja nichts, dass man stundenlang sich über eine Frage streitet, aber dann die Effizienz und das gesamte Bild aus den Augen verliert. Das heißt, irgendwann muss man auch die Gelassenheit zulassen und als einen Teil der Arbeit integrieren, auch wenn das für eine Sache, für die man gerade so brennt, nicht immer leicht ist.
Es sind ja auch vier Künstler beteiligt, vier individuelle Menschen. Und in diesem eben schon erwähnten Film von Hester Overmars, Artemis, The Neverending Quartet, das unendliche Quartett, da gibt es eben auch diesen Moment, wo Gregor Siegel zum Beispiel sagt, es ist unmöglich, sich mal zurückzuziehen. Man muss sozial immer funktionieren und man muss natürlich auch immer die volle Leistung bringen auf der Bühne, sonst stehen die anderen blöd da. Ist man da immer milde miteinander und verständnisvoll oder fliegen da auch mal die Fetzen?
Ach, da fliegen auch mal die Fetzen. Aber man sitzt natürlich im gleichen Boot und das weiß man auch. Jeder weiß, dass jeder von den Kollegen mal einen schlechten oder einen besseren Tag hat. Und im Moment der Aufführung gibt es eigentlich dieses Ringen nicht mehr. Da geht man raus und ist eine Einheit. Das ist auch erstaunlicherweise selbst dann so, wenn man sich über vieles kurz vorher noch gestritten hat. Das hat mich immer wieder überrascht, wie geschlossen wir auftreten konnten, nachdem vorher noch die Fetzen geflogen waren. Ich glaube, das Ringen bezieht sich mehr auf das Erarbeiten und wie ich eingangs ja schon gesagt hatte, ist das tatsächlich Konzertieren wirklich nur die Spitze des Eisbergs der Arbeit eines Quartetts. Ich würde mal sagen, nicht mal 10%. Und die ganzen anderen 90%, die sind ein dauerhaftes Ringen um alles.
Waren Sie sich denn immer einig, was das Repertoire angeht?
Natürlich nicht. Wir waren uns nie einig über irgendwas. Also ja, auch da haben wir natürlich oft diskutiert, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und jeder hatte so seine Vorlieben und seine Abneigungen. Und am Ende konnte man sich natürlich immer irgendwie einigen.
Am Ende hat sich hoffentlich nicht immer derselbe durchgesetzt.
Nee, das glaube ich tatsächlich nicht. Das ist eben auch das Schöne und das vielleicht auch Schwierige an diesen demokratischen Strukturen, die ich ansprach. Also am Ende haben wir, glaube ich, doch von jedem Impuls, von jeder Inspiration, die Individuen ins Quartett mitgebracht haben, was das Repertoire angeht, sicherlich ein Gesamtbild bekommen.
Um 2008 herum schien das Quartett eine Art Traumbesetzung gefunden zu haben nach einigen Häutungen, das haben Sie schon erwähnt. Mit Ihnen, Natalia Prischipenko und Gregor Siegel und dem Ratschisten Friedemann Weigle. Und dann kam das Jahr 2015 und damit wahrscheinlich die größte Krise für das Artemis-Quartett, oder?
Ja, dazwischen gab es allerdings noch einen Besetzungswechsel, wo 2012 Vineta ins Quartett kam. Ja. Vineta Sarajka, genau. Mhm. Und das, glaube ich, ist erstaunlich gut gelungen. Und das war auch eine sehr, sehr kritische Zeit. Aber tatsächlich, die größte Krise war in der Tat 2015, aus verschiedenen Gründen. Ja, für mich war die Zeit zwischen 2012 und 2015 eigentlich fast die schönste im Quartett. Und dann kam dieser jähe Bruch mit dem Suizid von Friedemann Weigle. Und ja, das war natürlich auch eine existenzielle Katastrophe. Das Quartett war sozusagen von heute auf morgen nicht mehr existent. Das war also ein totales Desaster, ein Schock für uns alle und für viele andere um uns herum natürlich auch. Also da brauchte man eine Weile, um sich davon wieder zu erholen. Aber selbst da hat der Überlebensinstinkt eines Quartetts gegriffen. Und uns war klar, dass wir auch Friedemann zuliebe jetzt nicht kapitulieren könnten. Und selbst da haben wir es noch geschafft, das Quartett noch einmal dahin zu bringen, wo es davor war. Aber für mich persönlich war das sicherlich auch einer der Einschnitte und sicher auch einer der Gründe, warum mir klar wurde, ich möchte das nicht alle Ewigkeit weitermachen.
Also Ihr Bratschist Friedemann Weigle hat sich 2015 das Leben genommen. Er war erkrankt, hat an einer bipolaren Störung gelitten, schon längere Zeit. Und gleichzeitig haben Sie ja im selben Jahr auch eine erschreckende Krankheitsdiagnose bekommen.
Ja, das war für uns alle wirklich furchtbar. Bei mir wurde Hodenkrebs diagnostiziert, zum Glück in einem relativ frühen Stadium, ohne Streuung. Dennoch sind diese Wochen der Unsicherheit, wo man nicht ganz genau weiß, wie schwer trifft es einen jetzt eigentlich, wirklich bedrückend, furchtbar. Ich hatte dann Glück, dass meine Therapie relativ milde war. Ich habe zwar eine Chemotherapie bekommen, aber die habe ich relativ gut weggesteckt. Aber mitten in diese Therapie fiel der Suizid meines Kollegen, genau genommen am ersten Tag meiner Therapie. Und einen schwärzeren Tiefpunkt kann man eigentlich als Quartett, glaube ich, gar nicht erleben. Und also es ist wirklich schön, dass wir alle da rausgekommen sind und das Quartett weiterhin existiert, dass ich gesund bin. Nur natürlich, Friedemann wird schmerzlich auch heute noch vermisst.
Sie wussten ja wahrscheinlich alle schon länger von seiner Krankheit. Das bleibt ja in so einer engen Beziehung im Quartett nicht verborgen. Wie sind Sie vorher damit umgegangen?
Also, wir wussten davon und hatten auch einen relativ offenen Umgang damit. Friedemann selbst ist sehr offen damit umgegangen. Dennoch gibt es immer eine Komponente der Verdrängung. Denn man ringt immer darum, ob man dieses Thema jetzt überbetont, ob man ihm zu viel Raum einräumt oder zu wenig Raum einräumt. Und natürlich sehnt jeder sich auch nach einem Stück Normalität, nach einem Stück Arbeitsalltag, ohne dass dieses Thema dauerpräsent wäre. Ich glaube, das ist das Schwierige daran, am Umgang mit diesem Thema. Und deswegen wird es ja auch von der Gesellschaft oft so tabuisiert. Es ist nicht das Problem, dass man das nicht weiß, sondern es fällt einem schwer, damit umzugehen, weil man eben auch es nicht zu einem Dauerthema machen will, weil man nicht mit diesem Thema stigmatisieren will. Und diesen feinen Grat zu finden, wie man das Thema respektvoll präsent hält, aber ohne dem Betroffenen die Würde auf eine sozusagen komplett normale Begegnung zu nehmen, das ist nicht leicht. Und im Nachhinein gesehen merke ich, dass uns das natürlich auch immer wieder beschäftigt hat. der Umstand seines Todes, war dann eine persönliche Krise, in die er reingerutscht ist, und eine medikamentöse Umstellung und ja auch die Angst vor dem Sommerloch. Es ist immer so schwer, das zu lokalisieren, warum es dann passiert. Und ich denke mal auch, dass irgendwann einmal die Kraft, die ihn das gekostet hat, diesen Lebenswillen aufrechtzuerhalten, einfach nachgelassen hat.
Sie haben, wenn ich das richtig weiß, gemeinsam mit der Familie von Friedemann Weigler, mit Freunden und den Kollegen und Kolleginnen im Quartett eine Stiftung ins Leben gerufen, das Friedemann-Weigler-Programm. Was ist denn der Zweck dieser Stiftung?
Also der Zweck dieser Stiftung ist im Prinzip, auf die Tücken dieser Krankheit hinzuweisen und auch darauf, dass es gesellschaftlich immer noch viel zu wenig präsent ist, dass es diese Krankheit erstens gibt und zweitens, dass sie zum Leben dazugehört und dass man mit ihr einen Umgang finden kann. Diese Stiftung richtet sich speziell an betroffene Musiker. Es gibt nämlich noch kein Musikerprogramm und oft sind Musiker besonders anfällig für diese bipolare Störung, weil eben eine gewisse Sensibilität vorliegt und das begünstigt diese Krankheit auch.
Ja, es ist natürlich auch ein Lebensmodell als Künstler. Da sind natürlich Extreme, mit denen man da ständig zu tun hat. An ja, emotionaler Anspannung, intellektueller, auch physisch natürlich.
Ja, physisch und auch psychologische Drucksituationen, mit denen man umgehen können muss. Erwartungshaltungen. Ja, es ist ein stressiges Leben.
Jetzt haben wir über den Tod von Friedemann Weigle gesprochen. Wir haben über ihre Erkrankung gesprochen. Es hätte das Ende sein können von Artemis, war es aber nicht. Wie haben Sie aus diesem Tal hinausgefunden?
Ja, also...
War das sofort klar, dass es weitergeht? Oder sind Sie da erstmal in sich gegangen und haben gedacht, puh, mal schauen?
Natürlich geht man in sich und hinterfragt alles. Aber ich glaube, wir haben zu dritt, Vineta Gregor und ich, damals nicht lange gezögert, um die Antwort zu finden, dass wir noch nicht am Ende waren und auch das nicht in Friedemanns Sinne gewesen wäre. Und es war für uns vollkommen klar, der Überlebensinstinkt des Artemis-Quartetts ist sehr groß und hat schon viele desaströse Schläge hingenommen. Und der setzte dann eben auch wieder ein. Und mit meiner Genesung nahm das eben auch einen sehr guten Verlauf und ich war ziemlich schnell wieder fit, hatte auch großartige Ärzte, die mich wieder aufgebaut haben. Ja, und dann war uns klar, wir starten den Kahn noch einmal. Und das war aber gar nicht einfach, denn die Motivation, jemanden zu suchen, war immer auch begleitet von diesem Schatten, diese Person verloren zu haben. Das war die schwierigste Suche, glaube ich.
Ja, auch schwer für den Nachfolger.
Ja, schwer, schwer für alle. Keiner von uns wollte ohne Friedemann spielen. Das heißt, es gab auch gar keine Motivation, irgendjemand anderen zu finden. Und das war besonders schwer.
Das haben Sie dann auch nur mit einem Trick bewältigt, letztendlich.
Ja, genau, das war ein Trick. Und genau, dann ging Gregor an die Bratsche.
Sie haben die Bratsche weitergegeben an Gregor Siegel, ihren Kollegen, und haben eine Geige gesucht. Und so ging es dann eben gemeinsam weiter. Es ging auch aufwärts. Es hat vielleicht einen Moment gebraucht. Und in dem Moment, wo man dachte, jetzt hat sich diese neue Formation gefunden, jetzt haben wir diese Krise wirklich überstanden, hat Ihre Kollegin Vineta Sareika gesagt, in dem Moment verkünden Sie, dass Sie gehen. Aber ja, Artemis ist auch die Göttin der Geburt, habe ich gesehen. Nicht nur der Jagd. Vielleicht auch der Wiedergeburt.
Ja. Man sucht sich das ja nicht aus und wenn ein Kapitel zu Ende geht, ist es immer ein schlechter Moment, egal was man tut. Wenn ich jetzt noch 3 Jahre gewartet hätte, wäre es aus anderen Gründen auch ein schlechter Moment gewesen. Was mich gefreut hat damals war, dass meine Kollegen, auch wenn sie traurig und enttäuscht waren, als ich ihnen das gesagt habe, doch meine Entscheidung auch verstehen konnten. Aber ich weiß, das war natürlich wieder mal ein schlechter Moment.
Aber wie gesagt, Sie sind im Guten auseinandergegangen und stehen oder sitzen immer noch gemeinsam auf der Bühne. Sie spielen mit als Gast, als Quintett, richtig? Immer noch?
Ja, das ist richtig. Und das ist eigentlich das beste Zeichen, dass wir nach wie vor sozusagen wie eine Familie sind. Ich freue mich sehr, dass ich als Gast dazukomme, um mit dem Artemis-Quartett Quintett zu spielen, sofern diese Konzerte wegen Corona nicht abgesagt oder verschoben werden. Einige sind schon verschoben worden. Aber Im nächsten Herbst gibt es auch noch ein paar Konzerte, von denen ich jetzt ausgehe, dass sie stattfinden. Und da spielen wir eine wunderbare zeitgenössische Fassung der Kreutzer-Sonate für Streichquintett. Und wir spielen auch in anderen Konzerten das berühmte Schubert-Quintett.
Und Sie machen auch weiter Kammermusik mit anderen Ensembles, allerdings in wilder Ehe jetzt erstmal.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil meiner Arbeit, diese Kammermusik vorzuführen. Ich habe den größten Teil meines künstlerischen Lebens als Kammermusiker verbracht und es gibt auf der anderen Seite so viele Werke, die ich tatsächlich noch nie aufgeführt habe, aus besagten Gründen, weil immer die Zeit dafür fehlte. Und jetzt zählt es zu einem meiner schönsten Privilegien, auf Festivals spielen zu können, andere Musiker treffen zu können, wunderbare Werke gemeinsam zu erarbeiten. Ich freue mich einfach, das jetzt endlich mal tun zu können.
Solo haben wir Sie ja vorhin auch schon gehört. Und jetzt kommt auch noch mal eine Kostprobe vom Duo Runge und Amon. Und zwar wieder aus dem Programm Rollover Beethoven Revolution. Und da bin ich gespannt, ob Sie zu Hause darauf kommen, was das ist. Sie hören den Deutschlandfunk mit der Sendung Zwischentöne. Ich spreche mit dem Cellisten Eckhard Runge, dem Jimi Hendrix des Klassikbetriebs sozusagen.
Das war Purple Haze, in der Tat von Jimi Hendrix.
In einer Cello-Bearbeitung von Ihnen, Eckhard Runge?
Ja, das war in einer Bearbeitung von Jacques Amon und mir und Wolf Kerschek, einem wunderbaren Arrangeur und guten Freund aus Hamburg.
Und wie viele Saiten sind da gerissen bei der Performance?
Bisher noch keine. Wir haben auch keine Instrumente zertrümmert oder angezündet. Nein, Spaß beiseite. Es ist ein großartiges Stück Musikgeschichte, also Rockmusikgeschichte. Und Hendrix war ja auch jemand, der avantgardistisch unterwegs war, der provoziert hat, der politisch war, im Prinzip ähnlich wie Beethoven. Er ist leider auch nicht sehr alt geworden und hat trotzdem den Geist einer ganzen Generation zu Lebzeiten verkörpert. Ja, er ist einfach eine Ikone. Eine revolutionäre Ikone der Rockmusik, der Rockgeschichte und war einer der begnadetsten Gitarristen übrigens auch, der die Gitarrentechnik maßgeblich verändert und weiterentwickelt hat.
Und in diesem Programm, da konfrontieren Sie Beethoven mit Größen des Rock'n'Roll, also revolutionären Musikern der U-Musik, wenn man das mal so ein bisschen zuspitzen möchte. Ist das die Idee?
Das ist die Idee, aber in der U-Musik gibt es ja verschiedene Sparten. Also wir konfrontieren Beethoven auch beispielsweise mit Miles Davis, der den Jazz revolutioniert hat, oder mit David Bowie, also Rock, Pop, Jazz im weiteren Sinne.
Inwiefern kommunizieren die miteinander? Was haben die sich zu sagen?
Das erlebt man im Konzert. Das ist schwer zu beschreiben. Da spricht die Musik ein bisschen aus sich heraus. All diese Stücke sind sehr emotional, ohne sich anzubiedern. Sie stoßen Grenzen auf, sie verschieben Paradigmen, sie inspirieren Generationen von nachfolgenden Künstlern, sie gehen Risiken ein, sie werden teilweise auch nicht verstanden und dennoch gehören sie zum Kanon dessen, was man ikonenhafte Popkultur nennt. Und genauso ist es mit Beethoven. Und das spürt man einfach, wenn man die Musik hört. Die Musik ist einfach ganz unmittelbar, sehr emotional, kompromisslos. Auch bei Beethoven in vielen Werken in der Reduktion auf das Wesentliche kompromisslos. Gerade die letzten beiden Cellosonaten sind Konzentrate, die sich auf das Allerwesentlichste beschränken und damit unfassbar modern für seine Zeit. Das hat später Webern ins Extrem gebracht, aber Beethoven hat sozusagen die Weichen dazu schon gestellt. Und Miles Davis hat Ähnliches gemacht. Er hat dann den Jazz wieder zurückgebracht aus dem Bebop zum modalen Jazz, indem er auf seiner Trompete ja mit einem Ton eine ganze Geschichte erzählt hat.
Woher kommt bei Ihnen eigentlich der Drang, aus dem klassischen Repertoire auszubrechen? Der begleitet Sie ja schon sehr lange. Sie haben immer schon nebenher Ihre Fühler ausgestreckt in Richtung Jazz, in Richtung Filmmusik, in Richtung Tango zum Beispiel.
Ja, das stimmt. Das ist eine ganz alte Leidenschaft von mir, die weit in mein frühes Studium hineinreicht. Ich habe immer Spaß gehabt, Stücke zu arrangieren, um sie spielbar zu machen für uns Cellisten, für verschiedene Besetzungen. Ich habe damals in unserer Lübecker Cello-Klasse von David Geringas oft die Arrangements gemacht für unser Cello-Ensemble. Und da hat es mir große Freude bereitet, eine schelmische Freude, verschiedene Klänge auf dem Cello zu simulieren. Auf dem Cello gibt es ja eigentlich keinen Klang, den man nicht nachmachen könnte. Von Möwen bis hin zu einer Formel-1-Rennbahn über eine Martinshorn bis zu schreienden Kindern oder Gänsen, die über einen drüber flattern.
Ist das schade, dass ich Sie nicht gefragt habe, ob Sie, wenn Sie schon zu Hause mit mir sprechen, ob Sie nicht Ihr Cello mit in den Raum holen?
Ja, das machen wir nächstes Mal. Das machen wir nächstes Mal. Das würde eine ganze Sendung füllen. Allein Geräusche, die man auf einem Cello nachmachen kann. Eine sich schließende, knarzende Tür gehört zu meinen Delikatessen auf dem Pralinenteller der Geräusche. Aber ich fand immer, dass man mit dem Cello die Möglichkeit hat, dadurch, dass man die Höhen und die Tiefen gleichermaßen zur Verfügung hat, anders als beispielsweise auf der Geige oder auf dem Kontrabass, gibt es so eine Spannbreite von Klangmöglichkeiten und Klangfarben. Und das hat mich schon in meinem frühen Studium zutiefst fasziniert. Ich habe immer Spaß gehabt, Arrangements zu schreiben. Und daraus ist dann diese Leidenschaft entstanden, diese anderen Musikgenres für sich zu entdecken und daraus was zu lernen. In der populären Musik beispielsweise ist der Groove, das rhythmische Gefühl, das Verständnis, das intuitive Verständnis für Rhythmus oft so viel differenzierter und stärker ausgeprägt, als es in der klassischen Musik ist. Und wenn man sich da eine Scheibe von rüberzieht in die klassische Musik, gewinnt auch die wieder an Komplexität und Tiefe. Und viele der klassischen Komponisten haben ja auch nicht ohne Grund aus populärer Musik geschöpft und sich von populärer Musik inspirieren lassen. Schon bei Bach und den Suiten ist das so. Das ist ja Tanzmusik. Und es geht weiter bei den Mazurkas von Chopin und den ungarischen Tänzen von Brahms und bis hin zu Bartok, der die ganze ungarische Volksmusik als Inspirationsquelle nutzt für seine klassische Komposition. Also die populäre Musik dient ja nicht nur der Unterhaltung, sondern sie ist angefüllt von einem unglaublichen Reichtum, von dem man nur lernen kann. Und das hat mich immer fasziniert, diese Brücken zu schlagen zwischen klassischer Musik und populärer Musik.
In welche Richtung schauen Sie denn aktuell? Gibt es neue Entdeckungen, die Sie umtreiben?
Ja, mit meinem Duo haben wir verschiedene Projekte, die wir jetzt entwickeln. Natürlich treibt uns das begonnene Jahrzehnt um, die 20er Jahre. Das machen natürlich viele. Jetzt sozusagen die Belle Epoque zu beschwören. Uns interessiert ein bisschen mehr auch der Schatten über dieser Zeit. Und es ist eine Zeit, die in erschreckender Weise unsere auch ähnelt, die einen Umbruch vorausahnen lässt. Und wir leben auch heute in unruhigen Zeiten. Und ich glaube, es ist spannend, diese Zeit nochmal zu reflektieren. Und wir haben immer so einen Arbeitstitel für dieses Projekt. Nicht Golden Twenties, sondern Dark Twenties. Es ist ja nicht alles nur golden an den 20er Jahren gewesen, im Gegenteil. Das ist eins der Themen, die wir jetzt gerade bearbeiten. Und ein anderes Projekt, das ich eben schon im Zuge der Goldberg-Variation einmal kurz angesprochen hatte, ist ein kammermusikalisches, nämlich eben jene Goldberg-Variation neu zu bearbeiten. Das haben wir schon getan. mit zwei wunderbaren Freunden, einer Saxophonistin Asia Fateva und dem dänischen Akkordeonspieler Andreas Borgor, haben wir eine eigene Bearbeitung der Goldberg-Variation erstellt und auch so dieses Stück neu beleuchtet. Dieses Neubeleuchten ist ja eine Sache, die mich immer schon gereizt hat, vermeintlich Bekanntes ein bisschen anders und neu zu hören. Und dadurch, dass wir es bearbeitet haben für ein heterogenes Ensemble, also nicht für ein Streichtrio oder ein Saxophonquartett, haben wir verschiedene Klangfarben, die sich auseinander dividieren können und damit die Kontrapunktik, also die Vielstimmigkeit dieser Komposition besser beleuchtet und gleichzeitig aber auch in individuellen Verschmelzungen, beispielsweise Saxophon und Akkordeon als zwei Blasinstrumente, wenn man so will, und aber auch Cello und Saxophon oder Cello und Akkordeon mischen sich in jeweils ganz eigenen Klangkompositionen. So kann man diesem Stück eben in Einklang und Vielklang eine ganz neue Hörbarkeit geben. Und das hat uns drei total fasziniert. Wir haben das letztes Jahr schon arrangiert und werden es jetzt in nächster Zeit öfters spielen. Und der andere Aspekt, der mich dabei fasziniert, ist, dass jedes Instrument etwas anderes hineinbringt, das auch einen gewissen Bezug zu genreübergreifender Kunst hat. Also das Saxophon natürlich wird mit dem Jazz, mit Improvisation in Verbindung gebracht. Das ist ja ein großes Thema bei Bach, die Improvisation, die Freiheit. Das Akkordeon ist sozusagen der kleine Bruder der Orgel und damit auch ganz klar an der Musik von Bach. Und das Cello hat den Bezug zur Gambe und zur menschlichen Stimme. Das heißt, hier haben wir auch eine Vielschichtigkeit der Historien unserer Instrumente, die die Goldberg-Variation wieder in ein neues Licht stellt. Und wir hatten so eine wunderbare Zeit, dieses Stück zu entdecken. Und wenn man es oft gehört hat, als Kind oder als Jugendlicher von Glenn Gould oder von anderen, kennt man es schon. Aber wenn man es selber arrangiert, lernt man es nochmal auf einer ganz anderen Ebene kennen und schätzen und lieben. Und das ist jetzt auch ein richtiges Herzensprojekt geworden, mein Goldberg-Trio.
Also da wird noch einiges kommen. Und wie es bei uns ganz allgemein weitergeht, das werden wir auch sehen. Vorerst bleibt Zeit zum Üben, zum Innehalten und zum Musik hören und natürlich auch zum Radio hören. Eckhard Runge, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Sehr gerne, ich danke Ihnen auch.
Auf dass Ihnen die Decke nicht auf den Kopf fällt, auf viele schöne Balkonkonzerte und gute Gesundheit. In der kommenden Woche geht es weiter mit unserer Serie sehr musikalisch geprägter Zwischentöne. Dann wird der Komponist Ari Benjamin Meyers zu Gast sein bei Michael Langer. So ist es jedenfalls geplant. Lassen wir uns überraschen und kommen zu unserem allerletzten Musiktitel für heute. Das ist auch wieder eine ziemlich aktuelle Aufnahme, in der Sie auch wieder zu hören sind. Diesmal mit dem Quartetto di Cremona und mit einem kammermusikalischen Spätwerk von Franz Schubert. Richtig?
Mit dem. Achso, ja, richtig. Ich dachte, das war schon.
Na, Sie müssen doch mal ran.
Richtig. Also, die Ragazzi aus Cremona sind ja meine Brüder im Herzen. Uns verbindet ganz viel. Und ich habe mich sehr gefreut, als Sie mich gefragt haben, das Schubert-Quintett aufzunehmen. Ich denke, wir spielen jetzt daraus diesen hinreißenden, langsamen Satz, einen dieser Sätze, die man am liebsten auf die einsame Insel mitnehmen würde.
Das ist der legendäre zweite Satz aus dem Streichquintett in C-Dur D956. Und es ist so ein Satz, von dem man auch das Gefühl hat, der hört nie auf, oder? Der trägt einen jetzt weiter durchs Leben, durch alles durch.
Durch alles durch. Er hat diese Schubertsche Weite, diese Unendlichkeit. Und was ich bei Schubert immer so toll finde, Schubert schafft es ja mit vergleichsweise einfachen Mitteln, dieses Transzendentale herzustellen, dieses Hin- und Herschweben zwischen Lebensfreude auf der einen Seite und der Ahnung eines Jenseits, eines Überirdischen, eines Himmlischen auf der anderen Seite. Und man weiß einfach nicht, ob man lächeln oder weinen soll. Und es ist alles so nah beieinander bei Schubert und das macht diese Musik so besonders.
Damit wünsche ich Ihnen alles Gute, Eckhard Runge, und Ihnen zu Hause natürlich auch. Tschüss für heute, einen schönen Sonntag. Bis bald. Thank you.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.